Wir feiern heute das Reformationsfest. Es geht um Erneuerung unserer Beziehung zum lebendigen Gott. Und da ist es möglich und nötig, dass wir ganz neu uns reformieren und erneuern lassen. Ich will Sie grüßen mit dem Wort vom Propheten Jeremia. Mein Volk tut eine doppelte Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich hier und da löchrige Brunnen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Und deshalb singen wir das Lied der Erneuerung, des Aufbruchs geistlichen Lebens, der Erweckung, Sonne der Gerechtigkeit, 218. Ein Lied, das in vielen Generationen gesungen wurde von den Herrnhutern unter Christian David in der Missionsbewegung, unter Christian Gottlob Barth, dann von Otto Riedmüller in unserem Jahrhundert, die Bitte um Erweckung. Wir wollen miteinander das Abendmahl feiern und da will uns Jesus, der Herr, stärken, ermutigen, aufrichten. Er will sie darin gewiss machen, dass er bei ihnen ist und dass nichts sie aus seiner Hand reißen kann. Er spricht, wen da dürste, der komme zu mir und trinke. Und es braucht keine andere Voraussetzung als ein riesengroßer Durst nach Jesus. Und wir wollen, bevor wir den Herrn Jesus in unser Leben einladen, vor ihm Schuld bekennen, in sein Licht bringen, was vor ihm Unrecht war und falsch und verkehrt. Und das tun, indem wir zuerst jeder für sich in der Stille vor Gott seine Schuld bekennt. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ist dies euer Bekenntnis und eure Bitte, so antwortet mit einem aufrichtigen Ja. Euch geschehe so, wie ihr glaubt. Der allmächtige Gott hat sich über euch erbarmt und durch seinen lieben Sohn Jesus Christus vergibt er euch alle eure Schuld, die euch anklagt, die ihr bekennt und bereut. Und weil Jesus es so geordnet hat, dass wir einander Sünden vergeben dürfen, in Jesu Namen, so möchte ich euch die Gnade Gottes verkündigen und die Vergebung aller eurer Schuld im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wer es glaubt, der spreche Amen. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tisch saß, nahm das Brot, sagte Dank, brach's, gab seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Herr Jesus Christus, wir können dir nur danken, für deine unbegreifliche Liebe. Wir sind nicht wert, dass du bei uns einkehrst, aber sprich nur ein Wort. So werden wir gesund. Amen. Wir wollen Platz nehmen. Wir wollen das Abendmahl nach der Ordnung des allgemeinen Priestertums aller Gläubigen feiern. Was heißt das? Das heißt, dass sie den Priesterdienst tun an denen, die neben ihnen sitzen, Brot und Kelch weiterreichen und dann, wenn sie den Kelch weitergeben, nur beim Kelch, ist schön, wenn sie dem neben sich ein Wort des Zuspruchs sagen. Es kann ihr Konfirmationswort sein oder sonst ein Bibelwort oder ein freies Wort. Der Herr denkt an dich, nur beim Kelch. Dass wir des Herrn Tod verkünden, bis dass er kommt. wollen uns erheben. Und wir wollen dem Herrn Dank sagen für seine Güte und für seine Liebe, indem wir miteinander den Anfang des 103. Psalmes beten. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir hören die Posaunen jetzt. Und nun singen wir dieses Lied der Erneuerung, Wach auf, du Geist, der ersten Zeugen 216. Und da sehen wir, auf was es ankommt, wenn renoviert werden soll. 216, den ersten Vers und dann den vierten und den siebten. Das sind alle so schöne Vers. Wir sind den ersten, vierten und den siebten. Wir haben das Thema der unheilvollen Kompromisse. Wir haben letztes Mal vom König Rehabeam gesprochen und der Torheit der jungen Ratgeber. Heute haben wir den Abschnitt von den Söhnen von zwei Pfarrerskindern, Hophni und Phinehas, 1. Samuel 2, die Verse ab von Vers 12, und dann sage ich, wie wir den Abschnitt weiterlesen. Die Bosheit der Söhne des Hohepriesters Eli in Shiloh. Aber die Söhne Elis waren ruchlose Männer. Das ist eine richtige Geschichte jetzt zum Reformationsfest. Die fragten nichts nach dem Herrn, noch danach, was dem Priester zustände vom Volk. Wenn jemand ein Opfer bringen wollte, so kam des Priesters Diener, wenn das Fleisch kochte, und hatte eine Gabel mit drei Zacken in seiner Hand und stieß in den Tiegel oder Kessel oder Pfanne oder Topf, und was er mit der Gabel hervorzog, das nahm der Priester für sich. So taten sie allen in Israel, die dorthin kamen, nach Silo. Desgleichen, ehe sie das Fett in Rauch aufgehen ließen, kam des Priesters Diener und sprach zu dem, der das Opfer brachte: Gib mir Fleisch für den Priester zum Braten, denn er will nicht gekochtes Fleisch von dir nehmen, sondern rohes. Wenn dann jemand zu ihm sagte: Lass erst das Fett in Rauch aufgehen und nimm dann, was dein Herz begehrt, so sprach er zu ihm: Du sollst mir's jetzt geben, wenn nicht, so nehme ich's mit Gewalt. So war die Sünde der Männer sehr groß vor dem Herrn, denn sie verachteten das Opfer des Herrn. Müssen wir von Vers 22 ablesen wir weiter. Eli aber war sehr alt geworden. Wenn er nun alles erfuhr, was seine Söhne ganz Israel antaten und dass sie bei den Frauen schliefen, die vor der Tür der Stiftshütte dienten, sprach er zu ihnen: Warum tut ihr solche bösen Dinge, von denen ich höre im ganzen Volk? Nicht doch, meine Söhne, das ist kein gutes Gerücht, von dem ich reden höre in des Herrn Volk. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so kann es Gott entscheiden. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer soll es dann für ihn entscheiden? Aber sie gehorchen der Stimme ihres Vaters nicht. Denn der Herr war willens, sie zu töten. Aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Es muss schon furchtbar gewesen sein, wenn die Leute in Scharen hinaufpilgerten zum Heiligtum der Stiftshütte. Zuerst hat man nur darüber gemunkelt, dass irgendetwas faul sei im Volke Gottes. Aber bald haben es auch die anderen gemerkt. Da waren Theologen, die sagten: Gott ist tot. Brauche ich mich doch nicht drum kehren. Aber der Betrieb lief weiter. Das ist ja immer merkwürdig. Auch wenn das wirkliche Glaubensleben in einer Kirche abgestorben ist, die Rituale und die Symbole laufen weiter. Und die Religion, die ist dann immer noch am Werke. Vielleicht lachten die beiden Priester auch über die dummen Gläubigen mit ihrem Kinderglauben. Und haben gesagt: Die sind ja schön blöd, die können wir doch lange der Nase rumführen. Aber die Leute waren gar nicht so dumm. Sie haben schließlich gewagt, den Priestern zu sagen: Was ihr tut, ist nicht recht. Aber dann haben sie erlebt, wie die gesagt haben: Wir sind Priester, haltet ihr mal schön den Mund, und wir holen es uns mit Gewalt, was uns zusteht. Sie haben auf ihre Autorität gepocht. Jetzt weiß ich nicht, ob sie das ertragen, wenn wir heute am Reformationsfest so einen Abschnitt in der Bibel lesen. Manche sagen, man soll solche Missstände, die im Volke Gottes ja mit Regelmäßigkeit immer wieder auftreten, einfach unter den Teppich kehren und sie lieber totschweigen, weil es ein bisschen blamabel wäre vor der gottlosen Welt. Aber das Wort Gottes schweigt ja nicht drüber, sondern redet ganz offen. Und zwar in einer Schärfe. Und doch nicht nur hier. Bei den Propheten. Wie lesen wir es, wie die Missstände in der Königszeit waren, als die Reform des Josia einsetzte oder die Reform des Hiskia. Wie scharf hat Jesus die Missstände im Hohen Rat und im Tempel gegeißelt. Also, das ist für uns heute einfach bloß zu fragen. Wir wollen ja nicht historischen Unterricht jetzt genießen, sondern wenn wir das alles lesen, wollen wir bloß sehr betroffen fragen, Herr, was ist bei uns bloß los? Gibt's bei uns auch solche Missstände, die gehen Himmel schreien? Wir sind ja manchmal ganz entsetzt, wenn wir feststellen, dass in unserem Volk die Korruption überhand nimmt oder wenn die berufenen politischen Führer keine Autorität mehr haben, sondern sehr labile Persönlichkeiten sind. Oder dann klagen wir und sagen, in der Wirtschaft, in der Kultur, das sind auch keine Vorbilder mehr. Aber wir müssen wissen, heute als Volk Gottes, wie wir hier zusammenkommen, das schlimmste Missstand in der Welt ist, wenn im Heiligtum Gottes Missstände herrschen. Denn dann kann eine Welt keine Orientierung mehr haben. Eine gottlose Welt weiß ja gar nicht mehr, was los ist. Sie kann das Wort Gottes gar nicht mehr hören. Und darum ist das in der Bibel immer wieder so deutlich genannt. Was war denn eigentlich der Missstand? Das muss uns jetzt auch nicht zu leicht machen. Man macht es ja auch in der Reformationszeit immer so, dass man von den schlimmen Missständen der Priester redet, vom Ablasshandel, was der Papst sich damals alles erlaubt hat. Bleiben Sie nicht hängen an dieser unverfrorenen Frechheit der beiden Priester. Vielleicht mag das zu Zeiten verschieden sein. Das Allerschlimmste war damals, steht in Kapitel 3, Vers 1. Zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente und der Eli, war des Herrn Wort rar, selten. Es ist keine Offenbarung Gottes mehr da gewesen. Da lief halt der Tempeldienst ab, da wurden Opfer dargebracht, da wurden Lieder gesungen. Aber merken Sie jetzt, das ist ja nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist, dass doch Gott zum Menschen redet. Das Evangelium muss laut werden, das Wort muss hörbar werden, das Wort macht Leib und Seele gesund, das Evangelium ist die Botschaft. Es ist doch nicht wahr, wie heute Land auf Land abgeklagt wird, dass die meisten Menschen eben deshalb nicht mehr in die Kirche kämen, weil sie abgezogen worden wären von allerhand Abhaltungen. Ist doch nicht wahr. Sondern die Menschen sind abgestoßen von einem rituellen, religiösen Betrieb, der ihre Seelen nicht mehr sättigen kann. Die meisten Menschen sind vertrieben und abgestoßen, weil sie mit ihrem Hunger nach Gott nichts mehr gefunden haben und leer hinausgehen. Und das muss uns Unruhe machen, weil das ja bei uns so sein könnte. Wir haben Hauskreise, wo wir miteinander Bibel lesen, aber allmählich wird es uns selber langweilig. Wir predigen das Wort Gottes, aber da verändert sich nichts mehr. Da kommen keine Menschen mehr zum Glauben. Und was war denn die Ursache? Das Heiligtum Gottes war in die Hände der Menschen gefallen. Irgendwelche Priester, die hantierten noch herum, aber Gott war gewichen. Und das ist das Allerschlimmste, wenn Gott uns sich selber überlässt, tote Kirche mit viel Betrieb und die Gegenwart Gottes ist nimmer da. Mein erster Punkt, eine umfassende Erneuerung ist nötig, eine ganz umfassende Erneuerung, eine Reformation. Also alle reden von Renovierung und von Erneuerung und man kommt kaum mehr mit, wenn man die vielen Parolen dauernd liest, wie Gemeinde neu organisiert wird und wie man mit neuen Methoden kommen kann und wie man also lauter neue Modelle entwickelt und so. Aber mir fällt auf, alle diese Reformvorschläge sind Vorschläge, die das Äußere der Gemeinde betreffen, das Äußerliche. Es ist direkt rührend zu sehen, ich habe da Leute gehört, die sagen, jetzt kommt ein neues Gesangbuch und dann werdet ihr sehen, wie die Leute wie die Kirchen stürmen. Verstehen Sie? Um das neue Gesangbuch kennenzulernen, dann sind die ganz aufgeregt. Von wegen, interessiert doch kein Mensch. Unsere neuen Formen und dann, ja, wir haben Musik und wir haben da neue Gottesdienstzeiten, wir haben alles. Die Formen interessieren doch gar nicht. Da gibt es die Gruppe Der Jesus Freaks, ganz tolle Sache. Die haben gesagt, wir sagen das Evangelium Jesu jetzt in obszön vulgärer Sprache. Ganz toll. Wir sind Jesuszeugen mit obszönen Worten. Toll. Ganz tolle neue Methoden. Aber wenn wir meinen, das gäbe neue Gemeinde, das gäbe Leben, alles äußere Reformen, manche sogar unterhalb der Gürtellinie. Und da kann es kein neues Leben geben. Nicht die Methoden müssen neu sein, sondern Menschen haben Hunger nach Gott. Und das müssen wir wieder fragen. Wie kann das heute geschehen? Mit alten und mit neuen Formen, mit alter und mit neuer Musik, mit alten und neuen Gesangbüchern. Und wie wir es machen wollen, dass Menschen den heiligen Gott sehen. Ja, wie können wir das machen? Jetzt sind wir am Punkt. Wie können sterbliche Menschen das tun, dass Gott wieder sich zu uns bekennt und sich offenbart? Und gucken wir doch den Zusammenhang an, wie das damals in der Stiftshütte ein verlotterter Betrieb war. Ein in der Tradition erstarrter Betrieb. Da war eine Frau, die in einer sehr unglücklichen Ehe lebte und dann auch noch ein persönliches Leid hatte. Und die war hinaufgegangen in die Stiftshütte und weint einfach vor Gott hemmungslos ihren Schmerz heraus. Und der Eli war so ein schlechter Seelsorger, dass er es gar nicht gemerkt hat. Da ist ein suchender Mensch, der nach dem lebendigen Gott verlangt. Das ist eine Frage an uns, ob wir noch so viel Sensibilität haben, dass wir merken, was da los ist bei den Menschen unserer Tage. Wo die suchen und wo die mit dem Leben nimmer fertig werden. Die Kranken und die Verzweifelten und die Schwermütigen und die Zusammengebrochenen. Da steht auch so schön drin bei der Eli-Geschichte, die Lampe Gottes war noch nicht verloschen, das ist ein Bild. Fast war es aus, dass Gott sich offenbart, die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Herr, lass doch dein Licht auslöschen, nicht bei uns, in unseren Zeiten. Herr, lass das doch in diesen Tagen nicht geschehen, sondern lass du dein Licht brennen, sind die Kerzen gemeint. Herr, sei du gegenwärtig mit deiner Offenbarung, dass wenn Menschen kommen, sie dir begegnen. Wir können nur von dem Zeugnis ablegen. Und warum waren denn die Priester unfähig, dass Gott sich offenbaren konnte? Also bitte bleiben Sie nicht an dem stehen, dass die da so Gourmets, Feinschmecker waren. Die wollten also das Fleisch essen, bevor es gekocht war, und die wollten es rauspieksen. Das Fette hatte ihnen ganz besonders geschmeckt, die wussten nicht, wie ungesund das ist. Und dann sind sie mit ihrer Zacke gekommen und haben immer bloß gesucht, was ist jetzt, das ist doch ein tolles Bild. Das waren sehr selbstsüchtige Leute. Ihr ganzer Dienst ging nur um sie. Hauptsache, wir fühlen uns wohl und das wollen wir. Es waren ich-bezogene Menschen. Im Dienste Gottes kann man nicht Diener sein, wenn man nicht die Ehre Gottes vor alles andere setzt. Und wissen Sie, was das heißt? Dass wir Gott über alle Dinge fürchten, lieben und ihm vertrauen. Und wenn in unseren Tagen wir fragen, wo gehört eine Reformation her, eine Erneuerung der Kirche, hier, dass die Gläubigen ernst damit machen. Ich will nur das suchen, was Gott will. Ich will mich ihm weihen, ihm zur Verfügung stellen. Es soll nicht für mich gehen und nicht um mich und um meine Bedürfnisse. Es ist auch schön, wenn Sie das heute so merken. Wo braucht Sie Gott für einen anderen? Sie sind nicht bloß hergekommen, um sich selber zu befriedigen und eine gute Botschaft aufzunehmen. Wo kann ich heute einen anderen aufrichten, der mir heute über den Weg tritt, der neben mir sitzt, der vielleicht sein Herz voll Leid hat? Ich will doch für Gott bereit sein, ein Werkzeug für ihn. Erneuerung ist nötig, umfassende Erneuerung. Ich habe ein wenig kritisch diesmal beim Reformationsfest hingehört und war überrascht, wie freimütig und offen man die Missstände schildert, die vor 450 Jahren herrschen. Aber jetzt sind es 450 Jahre her. Jetzt wird es Zeit, dass wir über die Missstände heute reden. Und da gibt es himmelschreiende Missstände. Vorhin haben wir das Lied gesungen vom Mietling. Das sind Leute, die es nur tun, um des Jobs willen. Um Leute, die ihre Ehre suchen. So waren die wie Hophni und Phineas. Und Gott lässt das nicht durchgehen. Gott straft das und stellt das in sein Licht. Ist uns das bewusst? Irrt euch nicht, Gott lässt seiner nicht spotten. Und all das, was wir tun mit Singen und mit Beten und mit Verkündigen seines Wortes, das darf nicht unsere Sache sein. Ich sage das alles mit Zittern, weil da das jetzt wichtig ist, dass wir uns prüfen. Und feiern wir recht Reformationsfest. Mein zweiter Punkt: Gott kann unerbittlich hart strafen. Gott kann unerbittlich hart strafen. Ja, ist ja immer wieder auffallend, da steht auch oft in der Bibel drin, dass Gott sehr barmherzig sein kann mit gottlosen Spöttern. Dass Gott Barmherzigkeit hat auch gegenüber sündigen Menschen, die irgendwo ferne in der Welt leben. Aber Gott lässt bei seinen Leuten, bei seiner Gemeinde nichts durch. Da straft er ganz genau. Und wenn Gott Gericht hält, fängt er nicht bei der gottlosen Welt an. So stellen wir es uns oft vor, dass wir hinsitzen können und zugucken könnten. Sondern er fängt bei seinem Haus, bei seiner Gemeinde an. Und darum liegt auch in unseren Tagen an vielen Orten das Volk Gottes schwer danieder. Und Kirchen und Gemeinden sind zerstört und verwüstet. Und es gibt genug leerstehende Kirchen in unserem Land. Nicht, weil Gottes Barmherzigkeit zu Ende wäre, sondern weil Gott auf, und jetzt kommt das entscheidende Wort, auf Buße wartet. Wenn man Reformationsfest feiern will, dann setzen wir dieses Wort an diese Stelle, um das es schon in den 95 Thesen ging. Um die Buße, das heißt um eine Umkehr, wo man das Steuer herumreißt und sagt, ich will doch Gott allein suchen und es soll nicht mehr um mich gehen, sondern um die Ehre Gottes, die wir suchen. Ja, über was sollen wir denn Buße tun? Wir sollten Buße tun, wie das Wort Gottes in unserem Jahrhundert mit Füßen getreten wird. Wie oft das Wort, das geoffenbarte Wort Gottes von uns, von unserer Vernunft zurechtgestutzt wurde. Wie wir die Gebote Gottes nach unserem Gutdünken anzupassen versuchten. Wir könnten Buße tun über fehlenden Missionseifer. Über Selbstgefälligkeit, wie wir andere Gruppen gerichtet haben, weil Gott längst andere gerufen hat, weil wir versagt haben. Und das wäre Zeit zur Buße, zur Umkehr. Und Buße ist ein Gnadengeschenk. Solange Gott noch Buße schenkt, Umkehr ist möglich, Erneuerung ist möglich. Und das ist doch eine frohmachende Botschaft. Gott will doch nicht den Untergang, sondern Gott will doch Rettung. Gott will doch seine Gemeinde wieder zum Licht und Salz der Welt setzen. Aber warum war damals Buße nicht möglich? Manche, die hängen sich ja gleich hin und sagen, es war eben vorherbestimmt, dass Hophni und Phinehas sterben müssen. Das ist nicht richtig. Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre. Und das gilt ganz besonders in der Gemeinde. Gott will immer wieder Zeiten schenken der Erweckung und des Aufbruchs und der Erneuerung. Warum haben denn Hophni und Phinehas nicht umkehren können? Ist ganz einfach gewesen. Eli hat den Fehler noch gesehen. Eli hat die Missstände beim Namen genannt. Ganz simpel, moralische Missstände oder was es auch war. Und hat den Söhnen gesagt, nicht doch meine Söhne. Aber merken Sie es, da war kein Dampf dahinter. Es war der alte, trottelige Vater, der seinen Kindern gegenüber keinen Mumm mehr zeigen kann. Vielleicht hat er seine eigenen Kinder auch vergötzt und hat gesagt, ach, vielleicht ist Gott doch noch gnädig. Nein, Gott ist nicht gnädig, da wo man seine Ehre mit Füßen tritt. Und das Allerschlimmste bei Menschen, die das Evangelium kennen, denen das Wort Gottes geoffenbart ist und die dennoch Wege des Ungehorsams und der Untreue gehen, da lässt Gott bei seinen Leuten nichts durchgehen. Später sagt Gott dem Samuel, wer mich ehrt, den will ich wieder ehren. Und wer mich verachtet, den verachte ich auch. Das können Sie einschätzen, wo Sie stehen. Gott macht da gar keine Kompromisse und sagt, ach, das ist doch wenigstens der Form nach und ich bin doch noch getauft und habe mich konfirmieren lassen und ich gebe doch ab und zu noch eine Gabe. Es geht gar nicht darum, sondern ob ich Gottes Ehre mit Füßen trete. Und bei der Buße ist nötig, dass es eine Umkehr wird, eine wirkliche Erneuerung. Das ist nicht heute sehr scheinheilig, wie man auch in unseren Gemeinden streiten will und wieder Unterschriften sammeln will um die Erneuerung des Bußtags, als ob ein neuer Feiertag nötig wäre. Sondern wenn wir das Reformationsfest als einen echten Bußtag wieder feiern, dann genügt das. und sagen, wir wollen wieder Gott beim Wort nehmen und ihm dienen. Gott kann unerbittlich hart zuschlagen. Gucken Sie mal die Kirchenruinen in der Türkei an, in Ägypten, in Nordafrika, in Russland und wo überall und in unserem eigenen Land, wo einst blühende Gemeinden waren und Gott hat seine Hand abgezogen. Es ist nicht das Problem, dass die Kirchensteuer nicht ausreichend wäre, sondern dass Gottes Güte von uns gewichen ist. Dieser Tage, wie ich mit dem Auto übers Land fuhr zu Diensten, habe ich im Radio eine schöne Reformationsansprache gehört und da hat einer verkündigt, Luther hätte uns die Angst vor Gott genommen. Haben Sie auch schon gehört? Das ist ein Quatsch. Als ob Luther uns die Angst vor Gott hätte nehmen können. Die Angst vor Gott kann Ihnen überhaupt niemand wegnehmen. Sie müssen einmal selber vor dem heiligen Gott stehen. Und jetzt darf ich Ihnen Luther im Originalton einfach zitieren. Das hat Luther gepredigt und so hat seine erste Predigt angefangen, als er von der Wartburg, wo er sich versteckt hielt, runterkam nach Wittenberg. Da ging es ja drunter und drüber. Da waren Schwärmer und Propheten und jeder hat seine Meinung als Gottes Offenbarung verkündigt. Und Luther hat sie alle wieder zur Raison gebracht. Und so fing damals seine berühmte Invocavit-Predigt an. Wir sind allesamt zum Tode gefordert. Es wird keiner für den anderen sterben, sondern ein jeder wird in eigener Person für sich mit dem Tode kämpfen. In die Ohren können wir einander wohl schreien, aber jeder muss selbst bereit sein in der Zeit des Todes. Jeder muss ganz für sich allein auf die Schanze treten. Ich werde dann nicht bei dir sein und du nicht bei mir. Und Luther hat sein ganzes Leben lang nie die Furcht vor Gott verloren. Aber er hat entdeckt, dass er Frieden findet unter dem Kreuz Jesu, wo Jesus seine Schuld getragen hat. Und hat die Vergebung angenommen und hat gewusst, dass diese Vergebung Jesu ihm ganzen Frieden gibt, wo er bedeckt ist von Blut, von der Vergebung Jesu. Nichts, nichts kann mich verdammen, nichts nimmt mir meinen Mut, die Hölle und ihre Flammen löscht meines Heilands Blut. Das ist Reformation, Erneuerung. Und dass ich den Punkt wieder finde, wo das heil ist. Aber jetzt noch einen dritten Punkt, nicht weil ich immer drei machen muss, sondern weil die Sache noch einen dritten Punkt hat. Deshalb, also Gott kann auch aus Steinen Kinder erwecken. Das ist ja ein Zitat von Jesus. Es klingt jetzt alles sehr hart, was ich sagte über die Missstände in unseren Gemeinden hin und her. Und das betrifft jetzt alle Konfessionen und Gruppen. Ich glaube, es kann gar keiner hinsitzen, oh, betrifft uns nicht. Das wäre ein sehr überheblicher Mensch. Gott braucht niemand. Er braucht keine Theologen. Er braucht auch unsere ehrwürdigen Kirchen nicht, unsere Kathedralen braucht er nicht, auch unsere Verwaltungen nicht. Gott kann alles, alles, alles zerbrechen lassen. Und trotzdem wird die Sache des Reiches Gottes nicht untergehen. Im Laufe der Jahrhunderte sind viele Kirchen untergegangen, verschüttet vom Flugsand der Zeit. Das ist nicht wahr, dass wir als Kirche in unserer Organisation eine göttliche Verheißung hätten. Da ist sehr viel Menschliches dabei. Und wir erleben auch hier, wie Gott seine Boten verwerfen kann und untergehen lässt. Hofni und Pinhas hielten sich selber für unersetzlich und sagten, was sie für wichtige Leute sind. Gott kann ja froh sein, dass er uns hat. Habe auch mir auszumalen versucht, wie so der Werdegang dieser beiden Burschen war. Die kamen aus frommem Elternhaus und so. Die meinten sie auch mal ganz recht, als sie in den Dienst traten. Irgendwo haben sie sich selber als die Manager Gottes gefühlt. Und dann hat die Ehrfurcht gefehlt und das Stehen vor dem heiligen Gott und das Wissen um das eigene Versagen. Und sie wussten immer, was Gnade Gottes ist. Man wird so leicht einer, der hantiert und der Erfolgsmanager Gottes. Wer die Buße ausschlägt und verwirft, der spricht sich selber sein Gericht. Sucht den Herrn, so werdet ihr leben. Das ist in unseren Tagen so notwendig. Und jetzt dürfen wir es positiv drehen. Gott will heute antworten, segnen. Man kann es direkt beobachten. Sie können es in Ihrem Umkreis beobachten. Wenn da bloß ein paar Leute sind, die es aufrichtig mit Gott meinen, dann schenkt Gott Segen die Fülle, Wachstum. Dann gelingt es, dass dort Leute andere zum Glauben führen dürfen, wenn man an der Stelle anfängt, Gott allein die Ehre zu geben. Und so hat damals Gott sich auch Menschen ausgesucht. Er wird hier noch, ich habe es extra so gelesen, Knabe genannt. Ihr jungen Leute, wisst ihr das, dass ihr bei Gott voll angenommen seid, wo ihr Gottes Ehre über alles stellt? Da wird Gott euer Leben überschütten und gebrauchen. Samuel war noch ein junger Kerl, aber auf ihm liegt all das, was Gott in seinem Volk noch einmal Großes tun will. Ich habe mich gefragt, warum war denn der Samuel anders als die beiden Priester? Ja, bei Hophni und Phinehas, da war schon der Vater nicht mehr sehr durchsetzungsfähig mit seinen Reformvorschlägen, und die beiden Burschen waren sehr eigen mit ihren Gelüsten und mit ihren Sinnen, die sie befriedigen wollten. Und bei Samuel, da war nur eine Mutter. Der Vater, der spielt gar keine Rolle. Ihr Mütter, und wenn ihr jetzt drüben der Übertragung seid, hoffentlich könnt ihr gerade zuhören. Was das ist, wenn eine Mutter ihrem Kind das mitgibt: nie wieder Gott sündigen, ehre Gottes Wort, bleib in seinen Geboten. Und sie hat ihr Kind zubereitet, Diener Gottes des Allerhöchsten zu sein. Und dann kann Gott seine Gemeinde erneuern. Und unter Samuel beginnt nochmal eine ganz neue Erweckungs- und Heilszeit in Israel. Der König David betet einmal im 86 zum Psalm: Weise mir, Herr, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Darum soll es mir bloß gehen. Nie gering von dir denken. Und gehen sie doch weg, wenn diese läppischen Diskussionen über Gottes Tod anfangen und ob Gottes Wort noch heute gelte. Sie kennen doch Gottes Ehre. Sitzen sie doch nicht da, wo die Spötter sitzen. Oder wenn Gott schon bei Mose am Sinai sagen lässt: Ach, dass mein Volk ein solches Herz hätte, mich zu fürchten und alle meine Gebote zu halten, auf dass es ihnen wohlgehe und ihnen und ihren Kindern. Neulich war in unserem Gottesdienst ein Däne. Er sagt, er käme als hier im Gottesdienst vorbei und er hat gesagt: Warum singt ihr denn gar keine Lieder von unseren schönen dänischen Chorälen? Da hat er recht, da gibt es ein ganz herrliches Lied, und da will ich noch zwei Verse zitieren von dem Bischof Grundtvig. Bischof hat es gesagt. Nicht, dass Sie meinen, das wären meine Lästerworte, Kritik an der Kirche. Irdische Tempel braucht Gott nicht. Dome, die Meister erbauen. Schatten sind sie vor seinem Licht, welches kein Auge kann schauen. Aber er selbst baut sich ein Haus, wohlt sich zur Wohnung Menschen aus, die seinem Ruf gehorchen, kehrt in die ärmste Hütte ein, lässt uns dem Königswort lauschen, seiner Verklärung Zeuge sein. Wer wollte Welten drum tauschen? Leben und Güte ist da zur Hand, göttliches Leben aus seiner Hand, heiligt die Hütte zum Tempel. Amen. Und nun singen wir ein Lied, das schon in der späten Reformationszeit entstanden ist. Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ. Manche meinen, das sei ein Abendlied, aber da ist eigentlich gemeint, es wird jetzt so finster um uns her. Damals waren die schrecklichen Religionsstreitigkeiten, diese Besserwisserei, diese Wortklauberei der Theologen. Und wir singen von diesem Lied 207 die Verse 2 bis 8. Wir wollen beten. Du Herr deiner Gemeinde, wir danken dir, dass dein Wort immer wieder das Licht ist auf unserem Wege. Ja, das Licht, das alle Welt erleuchtet. Herr, vergib uns, wo wir unser Denken über dein Wort gesetzt haben. Und wir wollen jetzt nicht über die Fehler und Mängel von anderen reden. Wir wollen über unsere Versäumnisse und über unsere Schuld dich um Verzeihung bitten und dir danken, dass du einkehrst in solch eine schäbige Hütte, wie wir es sind. Und dass du bei uns Wohnung machen willst, du willst uns erneuern und zum Segen setzen. Und wir bitten dich, dass du uns immer wieder korrigierst von deinem Wort her, dass wir allein bei dir bleiben. Es ist deine wunderbare Gnade, dass du durch unseren unreinen Mund hindurch redest. Es ist deine Gnade, dass du durch unsere unreinen Hände hindurch wirkst und dass wir in deinem Namen viel wirken dürfen. Wir bitten dich, segne unsere Gemeindekreise, unsere Gruppen und gib doch, dass wir auch für die Menschen, die um uns her wohnen, Licht und Salz sein können. Und segne unser Zeugnis, das wir geben. Und wir bitten dich auch für die, die jetzt von uns abgeschnitten sind, weil sie krank liegen, weil sie alt sind. Kehre du auch bei ihnen ein, hilf ihnen in ihren Nöten und gib ihnen neue Freude in dir. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch mal einen Augenblick Platz. Das Opfer ist heute von der Kirchenleitung für die Bibelverbreitung in der Welt bestimmt. Hinten liegen auf dem Simsen die Plakate und Handzettel für den nächsten Abendgottesdienst in 14 Tagen. Die Unterlagen für den Notizenzettel für den neuen, der bis Januar 97 geht, sollten heute bei mir abgegeben werden, wo noch Veranstaltungen oder Hinweise sind. Am kommenden Samstag feiert die Jugend ihr Freizeitnachtreffen und dazu lädt sie die ganze Gemeinde ein. Mädchen und Jungen um 18 Uhr im großen Saal des Gemeindehauses nächsten Samstag. Heute haben wir ein riesengroßes Fest. Das läuft nur im zweiten Gottesdienst ab. Wir müssen ja die Feste verteilen. Ich habe das noch nie in meinem Leben erlebt, eine eiserne Hochzeit. Da muss man immer rechnen, das sind 65 Jahre und die beiden Frieda und Hugo Müller werden im zweiten Gottesdienst dabei sein. Wir können es sogar in ihrer Gegenwart feiern. Man müsste die beiden erzählen lassen, wie das war vor 65 Jahren. Ein schwerer Schneesturm blies über Częstochowa in Polen. Und sie mussten über 10 Kilometer weit herreisen. Die Trauung musste um 4 Stunden verschoben werden. Die Braut hat man von einem Wagen heruntergehoben und sie stürzte in den dicken Schnee. Und das Mittagessen gab es erst am späten Abend und die meisten Gäste mussten schon wieder gehen, bevor sie teilnehmen konnten. Aber wir freuen uns, diese beiden Eheleute haben ein reiches Leben gehabt. Und das ist was, die müssten mal die jungen Leute in die Jungenschaft einladen. Das wäre ein interessanter Abend, dass die über Ehe reden. Wie die sagen, es wird immer nur schöner und immer wichtiger, wie man einander braucht. Auch in den schrecklich schweren Jahren nach dem Krieg in Polen unterdrückt. Und wir denken auch daran, wie die lieben Müllers als Eltern unserer Mesnerin Erika Ludwig bis ins hohe Alter hinein uns immer wieder die Räume gerichtet haben für unsere Versammlung. Ich sehe noch den Hugo Müller, wie er die Tische getragen hat, schon mit über 80 und uns überall geholfen hat. Wir wollen in ganz besonderer Mitfreude und Dankbarkeit auch an Sie denken. Und ich will das hier einfach sagen. Vielleicht können Sie auf Ihre Weise Sie grüßen. Vielleicht stehen Sie schon draußen vor der Tür. Und dann wurde bestattet, beerdigt in der vergangenen Woche ein treues Glied unserer Gemeinde, Frau Else Metzger, die man da vorne saß. 89 Jahre, Esslingen, Obere Beutau, 51. Ein fröhliches Heimgehen in die Herrlichkeit. Sie hatte als Konfirmationsspruch: trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das Übrige alles zufallen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.